So, wie immer die beliebte Frage.
Was schneiden wir raus?
Was schneiden wir raus?
Soll ich den Teil rausschneiden, wo wir erst gesagt haben, ah, wir finden das cool, dass diabetologische Expertise in Krankenhäusern ist und ich dann darüber gemeckert habe, dass sich ein Arzt bei mir bei meiner diabetologischen Behandlung eingemischt hat?
Ja, das würde ich gerne rausschneiden, weil das ist jetzt, das hat direkt so einen negativen Impact auf alle Ärztinnen und Ärzte, die selbstverständlich jede Woche diesen Podcast hören. Die denken dann, ah, okay, nee, dann sorry, lieber keine Kommentare mehr. Also das muss auf jeden Fall raus.
Ansonsten reden wir gleich über Freddys DVD-Sammlung und über die DVD-Sammlung meines Vaters. Das ist doch Thema dieser Folge, oder?
Geh mal raus. So, was wir drin lassen, ist allerdings Claudia Lenden. Sie ist Diabetes-Expertin, Diabetes-Beraterin und Pflegetrainerin. Und mit ihr sprechen wir über das Thema Diabetes und Pflege. Und Claudia war fantastisch.
Wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Typfrage, der Podcast. Und auch wenn ich etwas erkältet bin, ich bin nicht Kim Stoppert, sondern Freddy Schürheck, Typ 1 Diabetikerin.
Ich bin Kim Stoppert dagegen und mal nicht erkältet, zumindest nicht krass zu der Nase. Ich bin Typ 2 Diabetikerin und gerade auf Reisen, und Freddy war ganz erstaunt, als ich die Kamera anmachte in unserem Zoom-Call, und ich sitze im Gästezimmer im Keller. Hinter mir so ein kleines Kellefanzer, was auch noch zugezogen ist. Und
ja, und vor allen Dingen eine riesige Sammlung an DVDs. Ich dachte gerade, du bereitest irgendwie einen Flohmarktstand oder so. Ja, da sind wirklich meterhohe Stapel mit DVDs.
Ja, mein Vater ist ein kleiner Horter und das findet meine Tochter natürlich super, weil dann kann sie immer umhorten.
Was ein bisschen, das heißt, die wirft die Stapel um,
die
oder
findet
was?
Alles in diesem Haus, wirklich alles. Gestern stand sie vor mir, hatte auf einmal so ein langes Feuerzeug in der Hand und sagte, Feuer! Und ich dachte, wo ist denn das Feuerzeug? Was ist passiert?
Oh mein Gott. Oh Gott.
Heute Morgen hat sie mit einer der Fernbedienungen von meinem Vater versucht zu telefonieren. Ja, hat überall Banane an diese Fernbedienung geschmiert. Naja, ich sag ihm immer das, was ich ihm immer sage. Wenn du nicht willst, dass das Kind irgendwo dran geht, dann pack es weg.
Pack doch einfach dein ganzes Haus weg. Nimm doch einfach das ganze Haus, pack es in eine Frischhaltefolie ein und stell's an die Seite.
Er ist jetzt in Rente und er fängt jetzt an, peu à peu das Haus zu entrümpeln. Nur bis in diesen Raum hier ist er jetzt, was die DVD-Sammlung angeht, noch nicht gekommen. Es ist auf jeden Fall sehr viel ordentlicher. Er hat alles schön sortiert hier in sehr viele Kisten, dass mein Mann und ich mehr Platz haben im Gästezimmer. Nur die DVD-Sammlung ist noch nicht angekommen.
Ja, und jetzt ist aber auch die Frage, soll man die DVD-Sammlung wirklich wegtun oder nicht? Ich habe meine alte DVD-Sammlung neulich beim Umzug, bin ja gerade umgezogen, endlich, dachte ich, entsorgt, weil ich so dachte, okay, komm, jetzt hast du so beim letzten Umzug schon mitgeschleppt und beim vorletzten Umzug und eigentlich hast du seit 10 Jahren keine DVD mehr geguckt. Du packst sie jetzt weg. 2 Wochen später telefoniere ich mit meiner Mama. Ja, sie haben für ihr Wohnmobil jetzt so ein kleines Fernsehgerät mit einem DVD-Player. Nur falls ich noch DVDs hätte, würden sie sich ja sehr freuen. Ja, jetzt sind sie auf dem Sperrmüll.
Ach nein.
Deswegen, falls du von deinem Papa DVDs bekommen solltest, die er nicht mehr braucht, schick sie mir. Ich schenke sie dann meiner Mama zu Weihnachten.
So machen wir das. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen weit weg von meinem Mikrofon bin. Weil ich sitze ja auf einer Matratze auf dem Bett. Daher ist das alles ein bisschen instabil. Und ich habe das Mikrofon hier etwas stabilisiert, aber es ist jetzt weiter weg von meinem Mund. Das nur mal zu
Ach Kim, ich sag, wie es ist. Wir beide haben schon beschissener geklungen als jetzt gerade. Also, passt schon.
Ja, es ist übrigens schön, ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber geredet, wie es ist, wenn man auswärts isst bei anderen Leuten. Meine Mutter sagt ungefähr alle zwei Minuten, da ist gar nicht so viel Zucker drin, wenn sie mir irgendwas hinstellt. Es ist überall Zucker drin. Mein Vater meint es richtig gut und will mir ständig irgendwelche Getränke andrehen. Ey Kim, ich habe extra 0,0 alkoholfreies Bier für dich besorgt. Ja, ich so, Papa, das ist echt lieb. Kann ich jetzt nicht so viel trinken, auch wenn du jetzt noch dreimal fragst, weil da ist Zucker drin. Oh. Zwar nicht so wenig. Ja, ist da Zucker drin? Ich meine so, Papa, du bist Diabetiker, du müsstest das wissen, dass ein Bier Zucker ist.
Was mich gewundert hat, wo Zucker drin ist, jetzt mit meiner kleinen Erkältung hier, hatte ich mir so einen Erkältungssirup für die Nacht geholt gehabt. Und natürlich ist da Zucker drin. Steht auch hinten sogar drauf, für Menschen mit Diabetes. Wo steht's? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Steht da auf jeden Fall irgendwo drin, dass da quasi im Prinzip ist da eine BE drin. Und dann dachte ich noch nachts, ja, ist doch nicht so schlimm, kriege ich schon hin. Nee, war beschissen, war eine blöde Idee. Genug aus unserem Leben. Kommen wir zur eigentlichen Folge.
Diese Folge wird präsentiert. Nein, das ist keine Werbung. Sie wird präsentiert von euch. Wir haben euch ja zum Start der Staffel gefragt, welche Themen interessieren euch. Und ihr habt gesagt, es interessiert uns, was machen wir eigentlich mit Menschen, die gepflegt werden müssen. Also was passiert mit uns, wenn wir mal irgendwann im Alter in einem Pflegeheim landen oder einen Pflegedienst brauchen, wenn wir vielleicht auch nicht mehr ganz so klar und fit im Kopf sind und nicht wissen, welche von unseren 3 Tabletten haben wir denn heute schon genommen oder wie viele BEs waren da jetzt noch in unserem Hustensaft. Und was macht man da und wo sind da die Schwierigkeiten, wie kann man sich informieren, wie geht man da an diese ganze Sache ran? Vielleicht habt ihr ja auch, weil vielleicht eure Familien, ich sag mal, Diabetes verseucht sind, so wie Freddys Typ 1er Papa, mein Typ 2er Papa. Was macht man mit solchen Menschen?
Schieb's jetzt nicht alles auf meinen Vater. Nee, aber nicht, dass er doch nochmal auf die Idee kommt, diesen Podcast zu hören.
Es liegt ja auch viel in den Genen, ne? Und wenn du jetzt schon weißt, okay, irgendwann in naher Zukunft wird es vielleicht so sein, dass wir einen Pflegedienst brauchen, der sich mit Basalinsulin auskennt. Oder mit Ozempic-Spritzen. Oder mit generell, was macht welche Tablette wie. Und wann muss man meinem Papa vielleicht sagen, das essen sie jetzt besser nicht. Und wie sagt man es ihm lieb?
Und es fängt ja auch schon früher an. Es kann ja auch sein, dass jemand von uns zum Beispiel pflegebedürftig auf Zeit wird, im Sinne von, wir sind im Krankenhaus. Und dann muss ja auch das Pflegepersonal sich um uns und eben zwangsläufig auch um unseren Diabetes kümmern. Und wie läuft das eigentlich alles? Wir haben mit Claudia Lenten gesprochen. Sie ist Diabetesberaterin, Pflegetrainerin beim Krankenhaus Porz am Main und engagiert sich unter anderem in der Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW für alle. Und mit ihr haben wir über das Thema Diabetes und Pflege mal ein bisschen gequatscht.
Hallo.
Und man muss sagen, du bist ja noch auf Arbeit gerade. Du bist noch in deiner Arbeitsuniform. Beschreib gerade, wo sitzt du gerade?
Ich sitze in meinem Büro. Ich arbeite ja in einem Krankenhaus, halb in der Diabetesberatung und halb in der familialen Pflege. Das heißt, ich betreue, berate pflegende Angehörige, die zu Hause pflegen. Und eigentlich vermischt sich das ganz oft, weil wir halt auch viele ältere Menschen mit Diabetes haben, die zu Hause dann versorgt werden und wo dann die Angehörigen eben auch ganz viel wissen müssen.
Und du machst das schon richtig lange. Seit den 80ern arbeitest du in der Pflege. Jetzt ist ja das Wort, was hier so in aller Munde ist bei uns aktuell, Fachkräftemangel. Mhm. Hast du das jemals in deiner Laufbahn erlebt, dass das so stark ist in eurem Bereich, dieser Mangel?
Also es hat sich zugespitzt. Ich habe ja 1984 habe ich Examen gemacht und auch da war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie immer so total super besetzt gewesen sind, aber es ist sicherlich nicht im Vergleich mit heute. Es gab dann mal irgendwann die Phase, wo wir ja diese PPR hatten und dann fleißig aufschreiben mussten, wie viele Patienten in welchem Zustand wir hatten und daraufhin sollten dann eigentlich die Stellen ausgerechnet werden. Das ist dann abgeschafft worden, weil man festgestellt hat, man hätte viel mehr einstellen müssen. Das war so die erste Enttäuschung. Und dann ist es halt, als die DRGs, also diese Diagnosefallpauschalen eingeführt haben, noch mal schlimmer geworden, weil die Pflege halt da eigentlich gar nicht so wirklich berücksichtigt wurde. Das war halt ein Faktor, der Geld gekostet hat, während die Ärzte halt Geld eingebracht haben durch Untersuchungen und Maßnahmen. Dazu kam, dass die Ärzte eben dann auch nicht mehr, das darf man auch nicht vergessen, keine 36-Stunden-Schichten mehr machen durften und man mehr Ärzte einstellen musste, sodass die Krankenhäuser dann gesagt haben, okay, dann entlassen wir Pflegekräfte und stellen Ärzte ein. Und das sieht man auch schön, das hat sich jetzt wieder geändert. Und gerade auch seit die Pflege ja refinanziert wird, also zumindest die Pflegekräfte, die auf den Stationen am Patienten arbeiten, möchten gerne alle Krankenhäuser wieder Leute einstellen, jedoch die finden keine, weil ganz viele wirklich der Pflege den Rücken gekehrt haben und im ambulanten Bereich und auch in der Altenpflege sieht es eigentlich nicht anders aus, weil die Arbeitsverdichtung halt immer größer geworden ist und ich bin ganz traurig, weil es ist so ein schöner Beruf und ich hätte mir nie was anderes vorstellen können und dass ich da nicht mehr so aktiv bin, das liegt eher an meiner Gesundheit als daran, dass ich den Beruf nicht schön fand. Und ich denke mal, das geht vielen Kollegen auch so.
Ich durfte neulich mal fürs Fernsehen, ich bin manchmal für Sat.1 unterwegs, durfte ich fürs Fernsehen ein Praktikum machen als Pflegekraft in Düsseldorf auf einer Station in einem Krankenhaus. Und ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich nur ein Tag, aber ich durfte Wunden versorgen und sowas, ne? Und durfte mit den Patienten die ganze Zeit arbeiten. Das gibt einem ja schon echt viel. Wie gesagt, das war natürlich nur ein mini kleiner Ausschnitt, den ich da gesehen habe von eurer Welt. Aber nimm uns mal noch mehr mit in deine Welt, eben als einerseits Expertin in Sachen Pflege, aber auch Expertin in Sachen Diabetes. Wie oft spielt Diabetes in deinem Alltag eine Rolle?
Ich arbeite jetzt die Hälfte der Zeit als Diabetesberaterin. Das heißt, wir kriegen die Konsile von den Stationen oder auch Anrufe von den Stationen, dass da Patienten liegen, die zu ihren Erkrankungen, weswegen sie kommen, Diabetes haben oder eben wegen eines schlecht eingestellten oder eines neu entdeckten Diabetes kommen. Dass das, ich sag mal, 50% meiner Arbeit ausmacht, auf jeden Fall. Und dazu habe ich natürlich, wenn ich jetzt mit pflegenden Angehörigen spreche, auch nochmal häufiger mit Menschen zu tun, die zu Hause jemanden pflegen, der halt auch einen Diabetes hat. Und da sind es vor allen Dingen halt die Angehörigen von den Menschen mit Typ-1-Diabetes, die da viele, viele Fragen haben, weil das bist du bestätigen, ja eigentlich die Menschen mit Typ 1 immer sehr, sehr autark sind. Ja. Ne, und keiner so recht weiß, was die da so genau machen, auch die Angehörigen nicht. Und das wird dann halt spätestens dann problematisch, wenn das nicht mehr klappen kann. Und bei den insgesamt ist es ja so, dass ganz oft die Kinder die Eltern pflegen. Und ich habe mit meinen Eltern nicht unbedingt über irgendwelche Erkrankungen gesprochen. Ja. Und das geht vielen so. Und dann sind da auf einmal 100.000 Pillen und oder eben auch Insulin, ne, was dann noch gespritzt werden muss. Und dann ist das schon auch ein großes Thema.
Und dazu kommt ja noch, dass es eben bei Diabetes, ich meine, alle, die den Podcast hier verfolgen, wissen das natürlich, weil sie entweder selbst Diabetes haben oder sehr tief drin sind in der Diabetes-Thematik, ja eben nicht so, man nimmt mal eine Tablette und dann ist für immer alles gut, sondern ne, das ist ein 24-Stunden-Job. Also wenn ich alleine überlege, wie viel ich mit meinem eigenen Diabetes, den ich jetzt schon seit Jahren mit mir rumschleppe, da jeden Tag mit zu tun habe und mir Gedanken machen muss, ich stelle mir das total schwierig vor, als Externe für jemanden diesen Job zu übernehmen. Was sind die größten Fragen, die sich eben dann die Betroffenen, die sich an dich wenden, stellen? Und wo sind auch die größten Fallstricke? Also was kann man, das ist das Krasseste, was man falsch machen kann.
Also wenn es um Angehörige geht, die haben natürlich ganz viel Angst, was falsch zu machen. Und ganz oft geht es um Ernährung. Und das ist dann eigentlich unabhängig von dem Diabetes-Typ, weil alle wissen irgendwie, dass Diabetes was mit Essen zu tun hat, dass Blutzuckerwerte was mit Essen zu tun haben. Und alle sind ja auch mehr oder weniger Experten, weil sie auch selber essen. Na, die kriegen dann auch ganz viel irgendwo gesagt von anderen Menschen, na, das darf man nicht essen, das darf man nicht essen. Das ist übrigens eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, das darf ich denn jetzt alles nicht essen? Mhm. Ich sage dann, okay, wir können vielleicht besser darüber reden, was sie wie essen können. Und und da habe ich dann auch Angst, wenn es jetzt die älteren Menschen ist, weil die laufen oft dann eher in die Gefahr von der Mangelernährung, weil sie eben nicht genug bekommen, weil die Angehörigen eben nichts falsch machen wollen. Weil ganz oft alte Menschen eh nicht mehr so viel essen. Und da ist dann auch nochmal eine Menge Aufklärungsbedarf, wenn es jetzt irgendwie noch so Folgeerkrankungen vorhanden sind, also irgendwie Nierenerkrankungen, dann frage ich teilweise auch meine Kollegin, weil ich bin ja keine Diätassistentin, sondern Krankenschwester. Und die hat mir dann auch so Informationsbroschüren gemacht für Ernährung bei Diabetes und Nierenerkrankungen, ne, damit das auch dann wirklich sicher ist und dann den Leitlinien entspricht.
Genau. Wie häufig ist es auch so, wenn da jemand neu diagnostiziert wird oder einen sehr stark ausufernden Typ 2 hat, dass man das denen auch gut erklären kann? Ich kenne es bei meiner Oma, die hat jahrelang eine Tablette genommen, alles gut, hatte eine Hüft-OP, musste den Hausarzt wechseln und die neue Hausärztin sagt, wir müssen mal auf ihren Zucker gucken. Und allein dieser Satz hat bei meiner Oma dafür gesorgt, dass da aus irgendeinem Grund eine komplette Panik ausgebrochen ist und sie hat gar nicht mehr richtig zugehört. Man hat ihr immer wieder versucht zu erklären, Oma, du musst jetzt nicht spritzen, jetzt müsst doch erstmal, nein, wenn ich mein Marmeladenbrot, und die hat irgendwie so gefühlt, hat die dann nicht mehr, kam dann nicht mehr viel an. Und ich weiß auch, dass bei älteren Herren das manchmal so ist, die hören das und dann, nee, hab ich nicht, weil hatte ich ja noch nie, wie soll es denn kommen? Wie geht man mit sowas um? Älteren Menschen zu erklären, nee, du hast jetzt nun mal eine Erkrankung und wir müssen da jetzt noch mal ein bisschen was zusammen lernen.
Genau, also man muss ja dann immer überlegen, na, ganz oft sind wir ja, also zum einen sind wir sehr glukozentrisch, also wir sehen halt die Blutzuckerspiegel und wir sehen nicht den Menschen, der dahinter steckt. Ne, das finde ich ist eine schwierige Sache, wenn wir jetzt als Fachleute gucken. Und ich muss ja quasi patientisch sprechen. Also ich muss gucken, was will der Patient eigentlich, was ist dem wichtig, was ist dem Menschen wichtig, der mir da gegenüber sitzt. Und ganz oft ist es halt wirklich so, dass ich sage, wenn der Zucker so hoch ist und sie so viel Wasser lassen müssen, dann sind sie halt nicht mehr so fit und auch ihr Kopf ist nicht mehr so fit. Und das ist tatsächlich was, wo dann ganz oft von den Menschen selber kommt, ja, ich habe das schon gemerkt und ich habe da auch Angst. Und spätestens dann hören die mir auch zu. Also na, es ist halt immer, wenn ich halt verdeutlichen kann, dass ich sie als Menschen sehe und nicht als Problem und auch nicht als Laborwerte, dann hören die eigentlich schon zu. Die sind ja nicht doof. Also na, man wird nicht alt, wenn man nie auf irgendwen hört, ne, wenn man nicht auf Ratschläge hört. Aber man sucht sich die Leute, auf dessen Ratschläge man hört, auch schon selber aus.
Du Claudia, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen, für mich jetzt persönlich mal gesprochen, immer so ein bisschen Angst, dass man irgendwann dement wird. Passiert ja nun mal wirklich vielen. Und was mache ich denn dann? So, ich bin nun mal, ne, eben eigentlich auf mein Insulin angewiesen. Dann bin ich eben 100% ja im Prinzip auf fremde Hilfe angewiesen. Weil ich glaube nicht, dass wenn ich dement werde und ich so vieles vergesse, ich ausgerechnet aber die Routine in Sachen Diabetes dann noch drauf habe. Oder was erlebst du mit Patienten mit Demenz? Wie geht man da mit der Insulintherapie dann um?
Ja, also ich bin ja, das weißt du bestimmt auch, schon lange in der Selbsthilfe tätig. Das heißt, ich habe auch viele Freunde, die einen Typ-1-Diabetes haben. Der Vater meiner Tochter hatte auch einen Typ-1-Diabetes. Von daher ist das schon was mich schon sehr lange begleitet. Und du bist ja auch
Expertin für Demenz seit 2017.
Genau, und meine Facharbeit habe ich über das Thema Typ-1-Diabetes und Demenz geschrieben. Und dann erstmal festgestellt, dass eigentlich Menschen mit Typ 1 gar nicht, also zumindest nach heutiger Studienlage, das gleiche Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln, wie jemand, der keinen Diabetes hat. Das ist ein bisschen anders als beim Typ 2, weil da einfach noch mehr Gefäßprobleme auch eine Rolle spielen, weil die oft einen hohen Blutdruck haben und Fettstoffwechselstörungen. Aber beim Typ 1 ist das Risiko jetzt nicht so viel erhöht. Aber es ist eben da, und dadurch, dass wir ja inzwischen geschafft haben, dass die Menschen mit Typ 1 auch alt werden können, ne, dürfen die natürlich auch die nicht so schönen Seiten des Alters erleben und unter Umständen dann eben eine Demenz entwickeln. Und dann ist es natürlich schwierig, weil wenn man sich mal überlegt, was ein Mensch mit Typ 1 für eine Leistung erbringt, wenn er seine Insulintherapie alleine durchführt, ne, der misst den Blutzucker, der berechnet die Kohlenhydratportionen, der berechnet die Insulindosis, passt sein Insulin anhand des Tagesablaufs an, also muss dann auch nochmal gucken, was macht er, wenn er sich jetzt viel bewegt, was macht er, wenn er so einen Couch-Potato-Tag hat, was macht er, wenn er andere Sachen isst, wenn er Alkohol trinkt, wenn er feiern geht, wenn er Stress hat und. Also ganz, ganz viele Sachen, die mit der Zeit Routine werden. Das heißt, ich habe ganz viele Freunde, die sagen, naja, ich gucke mir meinen Blutzucker an, mein Essen an und dann weiß ich, was ich spritzen muss.
Ja.
So, wenn ich jetzt als Fachfrau dazukomme, dann habe ich dieses Gefühl nicht, weil das eben ganz individuell ist, weil jeder Mensch da so seine eigenen Insulindosen braucht und sein eigenes Schema hat. Ne? Das heißt, ich muss erstmal ganz vorsichtig versuchen, rauszufinden, wie reagiert denn dieser Mensch. Ne? Das ist schon mal eine Phase, wo es halt schwieriger wird. Und dazu kommt natürlich, dass die meisten, die einen Diabetes haben, auch eben autark bleiben wollen. Und dann erfordert es ganz viel Fingerspitzengefühl, wenn ich mich wohl, also anscheinend einmische und dann eben auch immer noch weniger Ahnung hat als der Mensch selber von seinem Diabetes. Und dann ist so die nächste Frage, wer macht das denn dann? Also wer übernimmt dann Sachen? Ich kenne viele Ehepaare auch aus Selbsthilfegruppen, wo dann ein Teil, also derjenige, der den Diabetes hatte, eben halt kognitiv nachgelassen hat und der andere Teil immer von dem Wir gesprochen hat. Ja, wir hatten heute Morgen Zucker von 153 und dann haben wir das und das gegessen und so viel gespritzt. Ist das jetzt okay? Ne, das, dann klappt es eigentlich auch gut, weil dann werden die vorher auch schon sehr offen miteinander kommuniziert haben. Es gibt aber eben auch Menschen, die das nicht so offen kommuniziert haben, wo der Angehörige eigentlich gar nicht weiß, was der, wie der Diabetes behandelt worden ist. Ne? Das heißt, und dann muss ich erst schulen. Da gibt es inzwischen auch ein Schulungsprogramm von der, vom, von dem Verein der Schulungsberufe. Aber das dauert natürlich eine Zeit. Und das Problem ist, wenn ich einen Pflegedienst einschalte, dann haben die auch durch die Arbeitsverdichtung eben einen relativ kleinen Timeslot, wo sie zu dem Patienten hingehen und das Insulin spritzen können. Und das stimmt nicht immer unbedingt mit den Essenszeiten überein. Das heißt, das funktioniert eigentlich besser, wenn die Angehörigen es machen. Das ist so das Erste, wo ich dann halt auch das Problem sehe. Und es ist zwar inzwischen so, dass mehr Diabetesunterricht in den Krankenpflegeschulen gegeben wird als zu meiner Zeit, weil ich hatte damals 8 Schulstunden. Und dann wusste ich alles über Diabetes, was man als Pflegekraft wissen soll. Das hat sich geändert, aber es ist natürlich immer noch zu wenig. Und es ist auch was ich nicht, was nicht verstetigt wird. Wir haben ja voriges Jahr von Diabetes.de auch Forderungen gestellt nach regelmäßiger Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte, die halt noch im Beruf arbeiten, weil die kommen überall, egal ob es in der Augenklinik, in der Chirurgie oder auf der Inneren, arbeiten mit Patienten mit Diabetes zusammen. Und die brauchen dafür halt Zeit, um sich fortbilden zu können. Und auch, ja, ich sag mal, den Antrieb noch. Ne? Das heißt also so Fortbildung, ich habe auch schon mal Fortbildung gemacht nach dem Frühdienst, dann sitzen die Leute da und sind eigentlich total kaputt und können kaum noch folgen. Ne? Wir haben es jetzt bei uns im Krankenhaus so geregelt, dass die wirklich 2 Tage freigestellt werden und 2 Tage dann weitergebildet werden. Das ist ein Angebot, also es ist ein Schulungsprogramm auch von der Fachgesellschaft. Und dann uns auch immer als Ansprechpartner haben, ist meine Kollegin und mich. Und das wird eigentlich auch ganz gut angenommen. Und das ist so der Beginn. Spätestens, wenn es aber über Typ 1 geht und dann vielleicht auch noch über Pumpe und AED-Systeme, dann wird es schon wieder schwierig. Und ich muss sagen, ich arbeite jetzt schon seit 2016 wieder nur im Krankenhaus. Wir haben wenig Patienten mit einer Pumpentherapie. Wir stellen eigentlich auch keine Patienten mit einer Pumpentherapie ein, weil das wird ambulant in den Praxen gemacht. Wenn also zu mir ein Patient kommt mit einer Insulinpumpe, dann weiß ich genau, wie ich eine Insulineinstellung damit mache. Aber ich kenne die Handhabung der Pumpe nicht gut und muss dann immer in den Handbüchern nachlesen. So, und ich bin Fachfrau. Wenn jetzt die Pflegekraft auf Station das nicht kann, dann darf man der nicht böse sein. Und im Altenheim, also ich habe ja über die ganzen verschiedenen Sachen, die ich mache, jetzt ne, Pflege am Boden und die Volksinitiative und eben auch Diabetes.de, Kontakt mit vielen KollegInnen. Und die haben halt ganz oft Patienten, die als Typ 2 diagnostiziert sind, aber die eben so schwankende Blutzuckerwerte haben, dass oft eben doch ein Insulinmangel dahinter steckt. Und die sind auch nicht wirklich gut ausgebildet. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert durch die Generalistik, ne, dass da eben doch noch mal mehr über Diabetes auch gelehrt wird, weil wenn ich jemanden habe, der Blutzuckerwerte zwischen 50 und 500 hat, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es dem nicht gut geht, und zwar weder körperlich noch geistig. Ne? Ja. Und meine Hoffnung sind halt ist die künstliche Intelligenz, ne, die Pumpen, die halt dann eben auch selber die Insulindosierung anpassen. Und man muss dann eben nur lernen, auch einem älteren Menschen die Möglichkeit noch zu geben. Ne? Und ich glaube, dass wir immer noch viel zu früh bei einem alten Menschen sagen, nee, dem nehmen wir jetzt die Pumpe weg. Das ist ja eh schon mal, das ist ein Unding. Also ich kann doch niemandem irgendwas wegnehmen. Ne? Wenn derjenige von selber kommt und sagt dann so mal, ich will das nicht mehr, gut, aber...
Aber erlebst du das oft, dass tatsächlich den älteren Menschen die Pumpe in Anführungszeichen weggenommen wird, weil man sagt, okay, technisch vielleicht selbst überfordert und er oder sie kann es auch nicht mehr so gut, komm, dann machen wir jetzt eben einfach ohne Pumpe.
Also ich habe ja in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und es ist halt manchmal auch gar nicht unbedingt anders machbar, weil die wenn die Pflegekräfte alleine auf Station sind und ein Patient dann vielleicht irgendwie, ich hatte bis ein Patient im Gedächtnis geblieben, der kam mit einem diabetischen Fußsyndrom und war dann auch ziemlich durcheinander durch das Fieber, was er hatte. Und er hatte eine Pumpe und hatte da auch sehr lange drum gekämpft, dass er die kriegte. Und der war aber in dem Moment, in dem er das Fieber hatte und auch ein Delir hatte, nicht mehr in der Lage, die Pumpe vernünftig zu bedienen, hat es aber immer versucht und hat dann halt am Wochenende halt sich mehrmals in eine Unterzuckerung gespritzt. Und dem hat man dann die Pumpe abgenommen, weil halt keiner da war, der sich wirklich damit auskannte und hat das versucht, mit einer Spritzentherapie hinzukriegen, was natürlich nicht geklappt hat. Und wir haben dann montags zusammen mit der Frau und der auch der niedergelassenen Diabetologin, die halt auch angerufen hatte, ihm die Pumpe wiedergegeben, aber haben eine Tastensperre reingemacht, sodass er da nichts machen konnte. Also ich denke, es geht noch oft, aber es ist dann einfach mehr Zeit, die man in der Betreuung braucht, um jetzt mal ganz vorsichtig zu werden. Und das ist oft Zeit, die eben im Stationsalltag oder auch in einem Altenheim nicht da ist.
Weißt du, was ich gerade so überlege? Ich meine, ich weiß ja zumindest bei euch im Krankenhaus, wie gut ihr auch technisch in vielen Dingen ausgerüstet seid und wie viele Monitore es da gibt und was man alles auf dem PC hat und was weiß ich. Und ich denke mir gerade so, eigentlich, wenn ich so eine Station leiten würde, ne, oder so ein Pflegeheim, ich würde einfach jedem, der bei mir eingeliefert wird, der einen Diabetes hat und meinetwegen auch noch keinen Sensor hat, so einen Sensor in den Arm tackern, wie ich auch einen habe, damit ich dann alle Werte von allen Leuten einfach immer so checken kann die ganze Zeit, damit ich die tracken kann. Wäre das nicht eine Idee eigentlich?
Ich fände das ganz gut. Wir machen das hier bei uns im Krankenhaus auch sehr viel. Alleine, weil die Patienten ganz viel auch dann selber lernen und schon selber auch für sich umsetzen. Ja. Ne, weil wenn ich die Werte sehe und ich weiß, okay, der ist jetzt, ne, ich habe jetzt irgendwie in der Cafeteria ein Stück Kuchen gegessen, jetzt geht mein Blutzucker hoch, dann werde ich mir das nächste Mal überlegen, wie mache ich jetzt das, damit dieser Kuchen den Blutzucker nicht so erhöht. Ne? Und das ist viel einfacher, wenn ich das für mich selber rausfinden kann, als wenn mir das irgendjemand sagt, egal wie nett der ist. Ne? Aber es ist halt jemand anders, der bestimmt. Und gerade bei den Alten finde ich es auch gut, weil die oft eine andere Körperwahrnehmung haben und Unterzuckerung nicht so gut wahrnehmen können. Ne? Da hätte ich eine Warnung. Ne? Und ich habe tatsächlich einige jetzt so in der familialen Pflege auch, ne, wo ich gesagt habe, okay, Sie kriegen einen Sensor, ich stelle nur den unteren Alarm ein und wenn das Ding piepst, dann müssen Sie was essen. Und das klappt. Ne, also die ne, sind klar sind die manchmal hoch, nur muss man sagen, ist ja die Zielvorgabe bei einem alten Menschen ganz anders als beim jungen Menschen. Ne, wenn ich jetzt einen jungen Menschen habe, mit 20 oder so, dann will der noch, ich sag mal, 60 Jahre mit dem Diabetes leben. Und zwar gut leben. Wenn ich einen 80-Jährigen habe, kann ich aber machen, was ich will. Der wird keine 60 Jahre mehr leben. Das heißt also, die Ziele sind vor allen Dingen Erhalt der Lebensqualität und Vermeidung von Akutkomplikationen, wie eben eine Unterzuckerung mit vielleicht nachfolgendem Sturz oder eben ständig hohe Werte mit Austrocknen des Körpers und dadurch Schwindel und Sturz. Also letztendlich läuft es immer auf den Sturz hinaus. Aber das heißt also, das Wichtigste ist einfach, dass die PatientInnen keine Unterzuckerung kriegen, weil das auch Angst macht, wenn man merkt, man wird gebrechlicher und man kann sich nicht mehr so schnell helfen wie früher.
Und es ist wichtig, dass man eben den Patienten, also dass man nicht glukozentrisch arbeitet, sondern patientenzentrisch. Das habe ich mir eben ehrlich gesagt aufgeschrieben, weil ich die Worte noch nicht kannte und total gut finde, also in vielen Dingen.
Ja.
Jetzt war ich auch schon ein paar Mal im Krankenhaus und ich dachte, als ich so zum ersten Mal als wirklich Mensch mit mir Diabetes da reingegangen bin, dachte ich, ist doch easy, ich gebe das einfach an und dann kriege ich da bestimmt so meine Mahlzeit und dann kann ich die einfach essen, beziehungsweise hatte ich mal auch mal eine Zeit, wo ich insulinpflichtig war, ich dachte, die wissen bestimmt, wie viel Kohlenhydrate da waren. Und um ehrlich zu sein, habe ich das erste Frühstück waren zwei Weißbrötchen und Honig. Ich dachte so, hä, ich habe übrigens Diabetes, das sollte ich alles nicht essen. Und dann guckten mich die Pflegekräfte immer so ganz komisch an, so nach dem Motto, ja, ist das auch so ein bisschen das Problem, dass da, obwohl ja das Wissen da ist und obwohl es so viele Menschen mit Diabetes gibt, dass im Krankenhausalltag dann vor allen Dingen, was das Essen angeht, noch nicht so wirklich klappt?
Ja, es ist ja in vielen Krankenhäusern ist es ja gar nicht mehr so, dass die Pflegekräfte dann eben das Essen bestellen, sondern dass das von Servicekräften gemacht werden. Die müssen natürlich dann die Informationen haben, der Patient hat Diabetes, ne? Und teilweise kriegen die dann gerade am ersten Tag, kriegen sie Aufnahmeessen. Das sind halt in der Regel Brötchen, Marmelade, also so Standardfrühstück halt, ne? Und da muss man auch noch dran arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass es über die verschiedenen Arten der Ernährungstherapie bei Diabetes Typ 2 gibt es unterschiedliche Philosophien. Ne? Und dementsprechend natürlich auch Menschen, die sagen, nee, also ich esse gar keine Weißmehlprodukte und keine süßen Sachen. Und die anderen sind dann eher darauf trainiert, halt fettige Sachen wegzulassen. Und wieder andere sagen, komm, also jetzt der eine sagt so, der andere sagt so, der dritte sagt so, ich mache das jetzt so, wie ich das will und wie es mir am besten geht. Und da gibt es ja auch ganz viele Studien zu. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Thema. Jeder nennt sich Experte, weil er selber ja auch isst und von daher muss er ja Ahnung haben. Ne? Deswegen wäre es natürlich am schönsten, wenn man halt sofort, also wenn man in jedem Krankenhaus Diabetesberaterin hätte und die kriegten eine Meldung, sobald ein Mensch mit Diabetes ins Krankenhaus kommt. Ja, das wäre eigentlich eine, dann wäre eine gute Versorgung auch möglich, weil ich glaube, so auf den, also den Ausbildungsstand, den ich habe, wird man die Pflegekräfte nicht bringen können. Ich habe ja ein Jahr zusätzliche Ausbildung gemacht, ne, mit Facharbeit und praktischer Prüfung und mündlicher Prüfung. Und das ist ja mehr, als man jetzt in diese 3 Jahre noch reinpacken könnte.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich weiß, ich habe einen Typ 1 oder Typ 2, also vielleicht auch einen insulinpflichtigen Angehörigen und der sollte jetzt eigentlich nicht, ich kann den nicht mehr zu Hause versorgen. Das ist, wir haben einfach ein Level erreicht, kann ich nicht mehr leisten. Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt eine Pflegeeinrichtung für den suche?
Ich glaube, ich würde mir eine Pflegeeinrichtung aussuchen, wo eine vernünftige Biografie gemacht wird, also wo gefragt wird, ne, was isst und trinkt der eigentlich gerne und wo sich dann auch daran gehalten wird. Also ich weiß, meine Mutter war die letzten 4 Jahre ihres Lebens in der Demenz-WG und da ist dann wirklich drauf eingegangen worden. Also die hat, da wird, weiß ich, abends Milch getrunken. Also man hat also wirklich alles umgesetzt, was wir auch gesagt haben, was sie gerne mochte und was sie nicht mochte. Und also ich würde gucken, auch wie die Gesichter sind, wenn ich dann sowas sage. Ich glaube, ich würde mir eh die Einrichtung immer auch mal angucken, ohne dass ich mich da als potenzieller Angehöriger eines neuen Bewohners zu erkennen gebe, wenn es irgendwie geht. Wie ist die Atmosphäre und wie gehen die Pflegekräfte oder die da arbeiten, also die Betreuungskräfte etc., mit den Menschen um, die da wohnen?
Das heißt, Claudia, du würdest dich dann da einfach mal undercover einmal einschleichen, so tun, als würdest du die Oma
Wallraff-mäßig.
besuchen und in Wirklichkeit guckst du einfach nur, wie die Leute drauf sind. Das ist gut.
Ja, weil, also ich glaube, das ist halt ansonsten, wenn ich irgendwie da hinkomme und sage so, ich möchte jetzt hier jemanden unterbringen, dann ist es ein anderes Gespräch, als wenn das so unverfänglich ist. Ja? Und
Ja.
ich will auch gar niemanden, also ich will keinem Altenheim irgendwas Böses, aber letztendlich ist es so, dass wir nicht genug Plätze haben, dass die sich auch die Leute schon fast aussuchen können. Und dass es viele Altenheimketten gibt, die auch an der Börse notiert sind und deren Hauptziel vielleicht neben der guten Betreuung von Menschen auch das Geld verdienen ist.
Und ich muss auch jetzt auch mal eine Lanze brechen für die Pflege. Das klang jetzt alles so wie, oh, da und da und da müssen noch Stellschrauben gestellt werden und Fachkräftemangel und alles blöd. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass sowas auch sehr bereichernd sein kann, weil einfach Menschen sich einen ganzen Tag aufopfern, um eine Person zu pflegen. Und das einfach teilweise auch mit Fachwissen passiert, die Angehörigen extrem entlastet. Und Menschen dann auch einfach besser versorgt sind, wenn sie manchmal eben so eine Pflegeeinrichtung besuchen. Ist bei meiner Oma passiert, da war es die Demenz. Die ist überhaupt nicht mehr dement jetzt, seitdem die in der Pflegeeinrichtung ist. Die haben die so super eingestellt, die haben so super auf der geachtet. Die isst wieder mehr, die trinkt mehr, die ist 100-mal klarer im Kopf als bei ihrer Diagnose. Also Auch wenn es ein schwerer Schritt war, ist alles richtig gemacht mit einer Pflegeeinrichtung in dem Fall.
Ja. Also ich kenne das von meiner Mutter auch. Ne? Wir haben halt erst lange versucht, sie zu Hause zu halten, weil sie immer gesagt hat, ich will nach Hause. Und da war ich noch keine Fachfrau für Demenz. Also ich habe genauso reagiert wie jeder Angehörige auch. Und bis wir dann festgestellt haben, dieses Zuhause ist ja gar kein Ort, sondern das ist ja so ein Xanadu. Es ist so ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man geborgen ist. Und das hat sie tatsächlich auch in der Demenz-WG gefunden und hat das dann auch so gesagt, wenn wir von Feiern, zu denen wir sie abgeholt haben, dann wieder zurückgebracht haben, hat sie gesagt, ah ja, da jetzt bin ich wieder zu Hause, da bin ich aber froh. Und das ist tatsächlich, also es versuchen immer alle, die Leute zu Hause zu halten, aber wenn jemand dann ganz alleine zu Hause sitzt in seiner Wohnung und keine Ansprache mehr hat, ne, bis auf die Male, wo dann die Angehörigen vorbeikommen, die ja auch ihr eigenes Leben führen, dann ist das vielleicht gar nicht so fruchtbar, wenn man dann im Vergleich eine Pflegeeinrichtung sieht, wo man halt immer mit anderen in Kontakt ist, die auch so eine ähnliche Biografie haben, wie man selber. Weil wir haben jetzt die Generation der Kriegskinder, die alt ist. Und das ist was, das können wir nicht nachfühlen, wie es denen geht. Und ich habe das da auch in der Demenz-WG gemerkt, dass die dann auch schon mal darüber gesprochen haben und auch über Flucht gesprochen haben, über schlimme Dinge gesprochen haben und dann aber so ganz zusammengerückt sind und sich gegenseitig getröstet haben. Und das ist was anderes, wenn das jemand macht, der selber auch diese Erfahrung gemacht hat, als wenn jemand jetzt in meinem Alter oder in eurem Alter dann kommt und sagt, ach komm, das ist doch schon längst vergessen. Das ist es halt nicht.
Ja. Claudia, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Dankeschön. Das nach deinem Dienst heute. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du diese Folge so bereichert hast.
Ja, ich danke auch für die Einladung. Danke.
Ja, bitte, bitte, bitte für die Einladung. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben über so viele Dinge gequatscht mit ihr. Das war sehr informativ. Und danke auch an euch für diesen Themenvorschlag. Immer wieder gerne, wenn ihr irgendwo Fragen habt, wo ihr denkt, so Mensch, da sollten Freddy und Kim mal drüber reden, schickt es uns gerne an unseren Instagram-Kanal, typfrage_derpodcast.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, jetzt allgemein bei Kliniken, wie die in Sachen Diabetes aufgestellt sind und habe gelesen bei der Deutschen Diabetesgesellschaft, die sagen, nur 17% aller Kliniken in Deutschland halten derzeit eine ausreichende Diabetes-Expertise vor. Das finde ich krass. Nur 17%.
Ja. Wir müssen aber auch dran denken, das haben wir jetzt ja gerade auch schon mit Claudia so ein bisschen angesprochen, das ist ja auch meine Ernährungsberaterin in der diabetologischen Praxis hat ja letztens gesagt, es ist eine Detektivarbeit. Ja, und wenn du jetzt selbst nicht mehr der Detektiv sein kannst, sondern einen Assistenzdetektiv brauchst, dann ist es natürlich auch schwierig, sich da in ein komplettes Lebensfeld von einem Menschen einzuarbeiten. Ich habe zum Beispiel eine Liste gefunden und da stehen so viele Sachen drauf, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe, auch bei unserem Interview gar nicht mit der Claudia. Ja, also es gibt ein Altenpflegemagazin im Internet, pqsg.de heißt die Seite, und die haben so ein Muster vorgeschlagen, wie man denn Qualitätssicherung in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit Diabetes machen kann. So.
Sag an, was steht drauf?
Also pass auf, da steht zum Beispiel drauf, dass man beachten muss, dass Menschen, die zum Beispiel regelmäßig sich Insulinspritzen spritzen, dass man da ja nicht einfach, vor allen Dingen im Alter, wenn dann noch zusätzliche Medikamente kommen, überall hinspritzen kann. Da muss man ja vielleicht erstmal eine Einstichstelle suchen. Vielleicht haben diese Menschen von anderen Erkrankungen Narben. Vielleicht haben diese Menschen empfindliche Haut, Schmerzerkrankungen, solche Dinge. Und das muss man ja, alles stimmt. wissen über diesen Menschen. Und muss dann erstmal eine Einstichstelle suchen. Man darf aber natürlich auch nicht immer die gleiche Einstichstelle nehmen. Das wissen wir ja auch. Ne? Und wenn man dann schon an der einen Seite hat, der vielleicht einen künstlichen Darmausgang, Katheter, an der anderen Seite hängt die Pumpe, dann muss man erstmal eine neue Position finden, wo der Patient sich auch die Pumpe nicht abreißen kann zum Beispiel. Oder aber man muss ständig irgendwelche Stellen suchen, wo der Mensch eben sein Basalinsulin gespritzt hinbekommen kann. Also Einstichstelle. Dann natürlich müssen Leute daran erinnert werden, dass sie ihre Augen kontrollieren lassen. Die Leute müssen vielleicht begleitet werden zu einem Arzt, weil sie da alleine nicht mehr hinkommen, weil sie ja nicht mehr mobil sind.
Ja, das ist es ja auch. Also das hatten wir zum Beispiel in der Familie mit meiner Großtante, die halt dann, also noch nicht mal mehr den Weg zum Arzt hätte selbst gehen können, sondern dann immer mit dem Taxi überall hingefahren ist, weil sie keine Arbeit machen wollte oder so. Aber dann mit Sicherheit nicht so oft zum Arzt gefahren ist, wie sie eigentlich wollte, weil sie dann auch da wieder dachte, nee, komm, bevor dann dieser Riesenaufwand oder so. Ich glaube, da muss man dann manchmal die Leute einfach schnappen und sagen, so, wir fahren da jetzt hin.
Füße. Also die können ja selbst nicht mehr an ihre Füße gelangen, die können selbst sich nicht mehr um Druckstellen kümmern. Vielleicht können die auch gar nicht mehr äußern oder kriegen es gar nicht mehr so mit, dass die Schuhe drücken. Ja?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, in einem gewissen Alter, da tut dir manchmal auch einfach alles weh. Da noch rauszufinden, ach so, nee, das ist jetzt der große Zeh, der mich gerade schmerzt wegen meines Diabetes. Aber
Druckstellen an Füßen sind natürlich, je nachdem, wie weit die Folgeerkrankungen durch Diabetes halt sind, eine Schwierigkeit. Dann diese Gefühlskälte, die man dann in den Füßen hat, ja, da klagt man natürlich drüber. Man hat ständig kalte Füße. Da muss man beachten, sagen die jetzt hier, dass man diesen Patienten nicht einfach eine Heizdecke elektronisch überwerfen kann, weil die vielleicht dann gar nicht mehr wissen, wo kommt eigentlich diese Heizdecke her? Dann wissen die gar nicht, warum denn so heiß ist. Dann nehmen die diese Heizdecke nicht runter. Und das kann natürlich auch zu Verbrennungen führen. Das heißt, die Leute müssen überlegen, was kann ich dem Patienten oder meinen Angehörigen jetzt auf die Füße legen, dass der immer noch warme Füße hat, aber im schlimmsten Fall halt sich keine Verbrennung zuführt. Also ihr könnt euch mal gerne diese Liste angucken, die posten wir im Laufe der Woche gerne auch noch in der Story. Da stehen ganz viele Teile drin, das ist eigentlich für ein Pflegeheim gedacht, für einen Pflegedienst, aber ich glaube, da kann man auch mal, wenn man so davor steht, zu überlegen, okay, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ein Angehöriger mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes halt von mir vielleicht gepflegt werden will, wenn ich den aufnehmen will, worauf sollte ich achten? So ein eigenes persönliches Qualitätsmanagement. Meine Fresse, das sind verdammt viele Punkte.
Ja.
Und das ist nur die gekürzte Fassung.
Oh Mann, ey. Es ist ein riesen Themenbereich. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warte mal, da war doch neulich hier der Mann mit Fliege und dem zerzausten Haar. Mensch, wie heißt er denn nochmal? Der Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister. Kannst du den eigentlich gut nachmachen, Kim? Weil ich habe das Gefühl, jeder zweite Mensch kann den nachmachen.
Nee.
Okay, ich kann es auch nicht. Nee. Gut, dann doch nicht jeder Zweite, vielleicht nur jeder Dritte. Er hat ja eine Krankenhausreform angekündigt und die Ampel sagt ja auch, okay, wir müssen da was reformieren, so geht es nicht weiter mit den Krankenhäusern. Seine Idee ist ja nochmal, er will Krankenhäuser zu Spezialkliniken machen. Das heißt, die Krankenhäuser machen nicht mehr das All-Round, All-Inclusive-Paket, sondern jede Klinik hat einen speziellen Bereich, in dem sie dann aber super gut sind. Außerdem will er ja eine interaktive Karte anschaffen, wo man dann eben online gucken kann, welche Klinik hat welche Eingriffe bisher schon gemacht und wie sind die verlaufen? Waren die gut? Waren die schlecht? Gab es Nebenwirkungen? Und so weiter. Das heißt, er will mehr Transparenz haben und eben einen Weg finden für seiner Meinung nach bessere Qualitätssicherung für die Patienten. Außerdem soll sich Bezahlung ändern. Man soll nicht mehr pro OP oder pro Behandlung, wird nicht mehr die Klinik bezahlt, sondern die Klinik bekommt Geld für ihre Fixkosten. Jetzt ist nur die Frage, bei allem, was er jetzt vorhat, da wird ja weiterhin drüber diskutiert, Bund und Länder sind sich ja noch nicht so einig, wie soll man das finanzieren, wie soll man es wirklich konkret umsetzen und so weiter. Und was ist der wirkliche Plan? Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat jetzt schon in einer Pressemitteilung geschrieben, die DDG kritisiert, dass die kürzlich vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgestellten Eckpunkte zur Reform derzeit noch keine ausreichend qualifizierte Diabetesexpertise in allen Versorgungsleveln vorsehen und damit die Behandlungsqualität in Zukunft gefährden. Sie fordern, also die DDG fordert, erstens strukturiertes Diabeteserkennungs- und Versorgungssystem in allen Krankenhäusern, zweitens vulnerable Gruppen schützen, Kinder sowie multimorbide ältere Menschen mit einem Diabetes brauchen besondere Pflege und zeitintensive ärztliche Betreuung. Das muss eben gewährleistet werden, egal in welcher Klinik du bist, egal auf was sie spezialisiert ist. Diabetes sollte halt irgendwie jeder mit in seinem Repertoire haben. Und drittens, Versorgungsqualität muss finanziert werden. Krankenhäuser mit Diabetesbehandlungsstrukturen sollten finanzielle Zuschläge erhalten, fordert die DDG. Einrichtungen ohne diabetologische Expertise, finanzielle Abschläge. Zack! Über Geld funktioniert es ja meistens, muss man fairerweise sagen.
Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, was würdet ihr euch denn in dieser ganzen Krankenhaus- und Pflegediskussion wünschen an Typfrage? Unterstrich der Podcast bei Instagram.
Oder welche Erfahrungen habt ihr vielleicht auch selbst schon gemacht, falls ihr tatsächlich auch mal in einem Pflegezustand wart, pflegebedürftig wart und zum Beispiel im Krankenhaus dann eben vielleicht auch sehr positive Eindrücke gesammelt habt. Ich meine, wir haben gerade die Claudia kennengelernt und ich glaube, die Claudia ist so eine, ne? Die hört man und denkt sich so, ach, also wenn alle Diabetesberaterinnen und Pflegetrainerinnen und Pflegerinnen auf dieser Welt so sind wie die Claudia, da kann uns nichts passiert.
Sind sie aber nicht, kann ich aus meiner Erfahrung. Es tut mir leid. Ja, ich war ja jetzt auch schon mehrmals im Krankenhaus und beim letzten Mal, da hatte ich wirklich eine schlimme Durchfallerkrankung, war schwanger, 14. Woche oder so. Ich war, wie gesagt, wegen dieser Durchfallerkrankung da. Die Tür geht auf. Zum ersten Mal sehe ich den Chefarzt von der Gastro. Und er sagt, ja, ich sehe, Sie sind schwanger, Sie haben Typ 2 Diabetes. Was nehmen Sie denn für ein Insulin? Und ich dachte so, hä? Ich bin jetzt hier. Du sollst mir eigentlich erklären, was jetzt hier das Problem ist und nicht mir eine diabetische Beratung geben. Ja, ich war ja auch mal in der Diabetologie zuständig. Und dann hat er mir da eine Backe gelabert von, dass ich ja in der Schwangerschaft auf mein Insulin aufpassen muss. Da sind ja nicht alle Insulinarten für zugelassen. Ich dachte so, wow, ich bin seit 8 Wochen in der diabetologischen Praxis wegen meiner Schwangerschaft in Behandlung. Du brauchst mir jetzt hier nicht erzählen, was für ein Insulin ich nehmen soll. Das funktioniert aktuell. Sag mir lieber, was wir
nehmen. Ja, aber guck mal. So, aber der war eben ein Diabetesexperte im Krankenhaus, das, was wir uns auf vielen Leveln irgendwie wünschen würden. Also wollen wir es jetzt mal nicht schlecht reden. War ja gut, dass der sich so auskannte. Der wollte vielleicht auch ein bisschen guten Eindruck haben. Vielleicht wusste der auch, dass du diesen Podcast hast. Vielleicht hatte der dich mal gegoogelt. Vielleicht kannte der dich sogar vom YouTube. Oh Gott, jetzt sag ich schon YouTube wie meine eigene Oma. Von dem YouTube kannte er dich vielleicht und wollte dann Eindruck machen. So, wissen wir jetzt ja alles nicht, Kimmy. Aber ich finde es besser. Die sprechen eine Sache mehr an und kennen sich in manchen Sachen besser aus, als wir es gerade unbedingt hören wollen. Okay. Als dass er gesagt hätte, ach Diabetes, warte mal. Aber dann machen sie doch jetzt einfach immer ganz viel Sport und essen Salat und dann kann ihnen nichts passieren oder so.
Genau. Übrigens hier nochmal der Hinweis, Freddy und ich sind kein medizinisches Fachpersonal. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, Pflege von Angehörigen, das klingt super, das würde ich meiner Oma jetzt mal vorschlagen oder klingt gut, mache ich hier irgendwie so ein Zettelchen, den kriegen später meine Angehörigen, so werde ich gepflegt werden, weil Freddy und Kim das jetzt so gesagt haben. Bitte sprecht vorher nochmal mit dem Arzt drüber oder mit der Ernährungsberatung in der diabetologischen Praxis.
Oder mit Kims Arzt da aus dem Krankenhaus.
Der ist sehr daran interessiert, als Gastrologe seine diabetologischen Fachkenntnisse. Naja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr dann wirklich jemanden bei euch habt, um den ihr euch kümmern müsst oder den ihr verpflegen müsst, mal fragen, ob ihr mitkommen könnt zum Arzt, dass ihr da mal ein paar Fragen stellen könnt. Ne?
Also das ist unsere Folge zum Thema Diabetes und Pflege. Nächste Woche sprechen wir über ein weitaus leichteres Thema und zwar sind wir dann auf den Hund gekommen. Es geht in der nächsten Folge um das Thema Diabetes und Hund. Wir sprechen zum Beispiel über Diabetes und Diabetika-Warnhunde. Solltet ihr so einen Hund haben, schreibt uns gerne, schickt uns vor allen Dingen gerne süße Hundevideos, da freuen wir uns schon drauf. Bis nächste Woche.
Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.